Optimistisches Denken. Es gibt heute besonders viele Menschen, die ihre geistige Überlegenheit nicht besser beweisen zu können glauben, als dadurch, dass sie allen Scharfsinn aufbieten, um nur ja in jeder Sache irgendetwas Bedenkliches zu entdecken. Menschen, die aus innerstem Bedürfen heraus jeden harmonischen Zusammenklang durch ihre Unkenrufe stören. Was auch immer geschehen mag, ist ihnen Anlass, Unglück zu prophezeien, und ist wirklich ein Unglück hereingebrochen, dann können sie sich nicht genug tun, um ihre Nebenmenschen auch recht klar zu machen, wie entsetzlich das Unheil sei, das sie betroffen hat. Richtig wütend aber werden solche Unglücksmenschen, wenn sie einem begegnen, der gar im Unglück noch der Hoffnung das Wort spricht, einem, der Gutes aus Bösem keimen sieht, wie die Lotusblüte aus dem Schlamme uralter Teiche. Und wenn sie dem Sprecher dann ihre volle Verachtung entgegenschleudern, lautet ihr letztes Wort unfehlbar dahin aus, er sei ein Optimist und nicht ernst zu nehmen. Ach, dass wir doch nur recht viel solcher Optimisten hätten. Sie fehlen unter uns, gerade in einer Zeit, in der wir sie so bitter nötig brauchen könnten. Die traurigen, ernsten Leute, die nicht trübe genug in die Zukunft blicken können, ahnen ja nicht im Traume, dass gerade sie es sind, die immer aufs Neue Sand in das Räderwerk der Maschine streuen, dorthin, wo wir nichts anderes brauchen können als das wohltuend glättende Öl optimistischen Denkens. Es liegt eine seltsame Kraft in dem geheimnisvollen Vorgang, den wir Denken nennen. Und nur die allerwenigsten Menschen sind geneigt, auch nur das Vorhandensein dieser Kraft als möglich anzunehmen. Die Natur lässt aber ihrer nicht spotten und ihre Kräfte wissen zu wirken einerlei, ob der Mensch in stolzer Selbstgefälligkeit dieses Wirken als naturgesetzlich begründet anerkennt, oder ob er es mit gleicher Selbstgefälligkeit noch leugnet, bis er einmal daran glauben muss. Schon das aller Tat, das Denken als Vorspann dient, sollte zu denken geben. Aber hier ist nicht nur vom Denken als Voraussetzung für jedes Tun die Rede, sondern ich möchte hier das Denken selbst als Tat gewertet sehen. Der Mensch ist mehr als er ahnt, ein Produkt dieser Tat, ein Produkt seines eigenen Denkens. Mehr als er ahnt, ist er aber auch im Banne der Gedanken seiner Nebenmenschen, mag er nun willig oder wider seinen Willen diesem unsichtbaren Antrieb folgen. Wer hat es noch nicht erlebt, dass er in niedergedrückter Stimmung plötzlich in die Gesellschaft heiterer, hoffnungsfroher Menschen geriet und von ihnen derart mitgerissen wurde, dass er schließlich allen eigenen Kummer vergaß. Wer ist noch niemals in heiterster Stimmung in einen Kreis bedrückter und hoffnungsloser geraten und ging von ihnen schließlich weg mit bedrücktem Mut und aller seiner vorherigen Spannkraft wenigstens für Stunden hin verlustig. Es ist aber gar nicht nötig, dass Menschen ihre Gedanken aussprechen. Es genügt, besonders für sensible Naturen, längere Zeit in der Gesellschaft irgendwelcher Menschen zu sein, um von ihren Gedanken beeinflusst zu werden. Unmerklich stecken Gedanken an, und man bringt die Ansteckung mit nach Hause wie einen Schnupfen aus der Straßenbahn. In neuerer Zeit gibt es eine bereits gewaltig angewachsene Literatur amerikanischer Erfolgsmystiker, die mit mehr oder weniger Moralität, mit mehr oder weniger ethischem Pathos ihre Lehren vorträgt, deren oberstes Axiom heißt: Gedanken sind Dinge. Nein, Gedanken sind unendlich viel wichtiger als Dinge, sind lebendige Kräfte und wirken dem Impuls gemäß, der sie formte. Denn all unser Denken ist ja nichts anderes als ein Formen. Wir schaffen keine Gedanken aus dem Nichts, sondern wir formen nur mittels des Gehirns gewisse fluidische und von einem Menschen auf den anderen übertragbare Kräfte des spirituellen Ozeans, in dem wir leben und eingeschlossen sind, wie die Fische im Meer. Aller geheimnisvolle Einfluss, den gewisse Menschen auf ihre Umgebung auszuüben fähig sind, erklärt sich daraus, dass diese Menschen besonders begabte Former der Gedankenkraft sind, dass sie ihre Gedanken formen mit einem weit stärkeren Impuls zu laden vermögen als die übrigen Menschen um sie her. Gerate in die Nähe eines solchen Gedankenformers und du wirst, wenn er ein Mensch des geruhigen Lebens ist, unwillkürlich selbst ruhig werden. Wie groß auch die Unruhe war, die dich vorher bewegte. Umgekehrt wirst du, ohne es zu wollen, in eine nervöse Hast und Unruhe geraten, wenn dieser Former, dem du begegnest, ein Mensch der Hast und steten Unrast ist. Wie können wir nun diese Kräfte, die uns Urnatur in unsere Hand gegeben hat, für uns und unsere Umwelt nutzbar machen? Die Frage fand schon ihre Antwort in dem, was ich vorher sagte. Indem wir mutig und vertrauensvoll zu Denken suchen, indem wir bestrebt sind, uns zu hoffnungssicherer Heiterkeit in unserem Denken, wenn es sein muss, zu zwingen, indem wir jeden Gedanken von uns scheuchen, der uns sagen will, unsere Hoffnung sei eitel Torheit, sei durch reale Gegebenheiten schon als Hirngespinst gebrannt markt und verdammt. Es ist der Geist, der sich den Körper baut, und es ist der Gedanke, der unser Wollen und Vollbringen schafft. Wollte ich dies erklären, dann müsste ich tiefste Weisheit der Veden sorgsam zu enthüllen suchen, doch hier ist dazu nicht der Raum gegeben. Es ist auch nicht nötig, denn die heiligen Bücher der Christenheit wissen in anderer Form auf jeder Seite von der gleichen Wahrheit zu erzählen, und wer in ihnen suchen will, der wird für meine Worte hundertfache Belege finden. In einer Zeit, die alle Früchte irren Denkens reifen lässt, mag man mir wohl verstatten, auch die Heilungskraft des rechten Denkens aufzuzeigen. Es wird nichts gewonnen mit Trübsalblasen und öder Hoffnungslosigkeit. Wer nur die Nacht betrachtet, die über uns hereingebrochen ist, versinkt in Schlaf und Traum. Wir müssen alles tun, uns wach und wacher zu erhalten, wenn wir einen neuen Tag erleben wollen.